Herzlich willkommen oder in unserem Fall einen wunderschönen guten Abend zur inzwischen schon dritten Episode von Akiba Arcade, dem Gaming-Podcast von anihabara.de. Heute bin ich mal wieder am Start. Ihr kennt mich vielleicht noch aus der ersten Folge. Mein Name ist Kevin, bin der Gaming-Redaktionsleiter bei Anihabara. Aber ich mache das natürlich auch heute wieder nicht alleine, denn diesmal ist dann auch wieder der Phil dabei, den ihr auch aus den ersten beiden Episoden kennt. Hi Phil.
Hi.
Und unser lieber Johannes, der ja schon in der zweiten Episode dabei war. Hallo Johannes.
Hallo.
Und wir haben heute drei Titel für euch im Gepäck. Und zwar einmal Like a Dragon Infinite Wealth. Den Titel habe ich getestet. Phil, was hast du dabei?
Ich habe Suicide Squad dabei, Kill the Justice League.
Und du, Johannes?
Grand Blue Fantasy Relink.
Der wohl exotischste Titel heute Abend.
Na, glaube ich nicht. Das können wir schon mal.
Na, im Vergleich zu Like a Dragon und Suicide Squad?
Ich weiß nicht.
Das ist, glaube ich, schon der nischigste.
Ach, nischig. Ja, wobei es gab ja noch Zeiten, da war Yakuza aka Like a Dragon auch sehr nischig.
Das stimmt wohl, das stimmt wohl. Und kurze Info vorneweg, und das ist auch der perfekte Übergang dann zu meinem Review. Ich bin eigentlich gerade kurz davor, in den Urlaub zu hüpfen, und deswegen werde ich nach meinem Review dann rausspringen, und Phil und Johannes werden euch aber super smooth dann noch bis zum Ende der Folge begleiten. Und für mich geht's nämlich nach Japan. Und wenn man nicht gerade persönlich in Japan ist, dann ist die zweitbeste Art und Weise, sein Fernweh zu bekämpfen, die Yakuza-Reihe zu spielen. Denn nirgendwo sonst könnt ihr Japan so hautnah erleben. Und Yakuza, beziehungsweise Like a Dragon Infinite Wealth, ist der inzwischen achte Teil der Reihe. Und bevor ich mit dem Review anfange, jetzt hätten wir es nämlich fast schon wieder vergessen. Wir haben damals, als wir das Skript zu diesem Podcast geschrieben haben oder zusammen besprochen haben, gesagt, dass wir jedes Mal als Eisbrecher erstmal fragen, was habt ihr eigentlich zuletzt gezockt? Und dementsprechend, bevor ich anfange, Phil und Johannes, was habt ihr zuletzt gezockt?
Ich habe die Tage, also quasi jetzt am Wochenende, immer wenn ich Zeit hatte, Mario vs. Donkey Kong gespielt.
Oh.
Was ja frisch erschienen ist.
Dazu wird dann in einer der zukünftigen Episoden auch Elvis noch ein schönes Review präsentieren.
Da freue ich mich schon drauf.
Und was ging bei dir so ab, Johannes?
Ich versuche mich gerade. Ich spiele ja immer so viele Sachen gleichzeitig. Als allerletztes, bis ungefähr eine halbe Stunde vor diesem Podcast, habe ich noch Apex gespielt. Mit
Apex?
Ja, ja. Dem Bruder von meiner besseren Hälfte, der in Japan wohnt und Japaner ist. Und dem habe ich, als ich das letzte Mal in Japan war, tatsächlich seinen ersten Computer gebaut. Der hat noch nie einen Computer besessen. Also er hatte schon mal einen Laptop, aber der hat nie einen Gaming-PC. Den habe ich ihm zusammengezimmert, was auch ganz aufregend für mich war, weil ich noch nie Computerteile in Japan gekauft habe. Und ich habe ihn in der Hoffnung, mit Apex anzufangen, dann das alles gleich installiert und so, ein bisschen mit ihm gespielt. Damals noch auf dem Steam Deck, er da. Und jetzt ist er dem richtig verfallen mit der neuen Season, die jetzt gerade gestartet ist. Und dann nutze ich jede Minute, die da diese Zeitverschiebung zulässt. Ich meine, es sind ja nun mal gerade 8 Stunden, mit ihm dann irgendwie ein paar Ründchen zu spielen.
Das ist aber schön.
Ja.
Ich habe auch so einen Dauerbrenner laufen bei mir, der nennt sich World of Warcraft. wo ich immer mal wieder ein paar Stunden hier und da verbrenne. Aber etwas, was uns alle drei verbindet und bei mir tatsächlich dazu führt, dass ich das zuletzt gespielt habe, ich war, wie ihr auch, am Wochenende auf dem Nier Automata-Konzert und ich habe Nier Replicant zwar mehrere Male durchgespielt, Nier Automata aber noch nie in meinem Leben gespielt. Und jetzt war dann das Konzert endlich der Auslöser, dass ich mich dem Titel noch mal öffnen konnte. Und seitdem liege ich jeden Abend auf der Couch mit dem Steam Deck und zocke Nier Automata und komme endlich in den Genuss dieses fantastischen Titels. Also es ist wirklich, wirklich, wirklich schön. Anders kann man es nicht sagen. Ich freue mich über jedes Musikstück, ich freue mich über die Welt, über die Gespräche zwischen den Charakteren. Es ist alles ganz, ganz toll, muss ich sagen. Und ich frage mich, warum ich so lange gebraucht habe, um da irgendwie reinzukommen.
Wie kommt es, dass du nicht reingekommen bist?
Ich habe immer wieder die erste Mission gespielt. Und danach war auf einmal wieder die Luft raus. Obwohl da ja so viele Elemente drin sind, die einen als Fan von Nier Replicant ja auch sofort abholen. Wie zum Beispiel, dass du halt dieses Mal den kleinen Roboter hast, statt dem Buch, der diese Energiepartikel schießt und alles. Aber ich, keine Ahnung, es kam immer irgendwas anderes dazwischen, wo ich mir dann dachte, boah, jetzt ein Spiel spielen, was 28 Enden hat, ich weiß ja nicht. Also vielleicht einfach, ich habe zum Beispiel auch bis heute noch nie Persona 5 gespielt, obwohl jedes Mal, wenn ich anfange, Persona 5 zu spielen, ich einen riesen Spaß damit habe, weil ich immer so Angst vor dem Umfang des Titels habe. Also oft erschlägt mich sowas im Vorfeld ein bisschen.
Was auch wieder einfach eine perfekte Überleitung zurück zu Like a Dragon ist eigentlich. Ein vollmundiges, ein nahezu, eine Völlerei an Spiel hast du ja schon ein bisschen angedeutet in unseren Nachrichten vorher. Ich bin jetzt gespannt, was du dazu erzählen hast.
Ja, genau. Also für alle, die es nicht wissen, die Reihe begann ursprünglich als Action-Brawler, wo man mit dem Hauptcharakter Kiryu einfach nur in bester 2D-Fighter-Manier von damals, nur jetzt eben in 3D, durch die Straßen von Tokio gerannt ist und Leute verkloppt hat. Und seit Teil 7 ist es aber zu einem JRPG geworden und Kiryu hat so ein bisschen die Fackel an den neuen Hauptcharakter Ichiban abgegeben. Und das lief meiner Meinung nach sehr, sehr gut. Ich habe mit Yakuza 7 sehr viel Spaß gehabt. Ich mochte die neuen Charaktere sehr. Aber anscheinend hat Sega jetzt die Reißleine gezogen und hat für Teil 8 doch Kiryu als Hauptcharakter wieder mit zurückgebracht. Also man spielt in Teil 8 sowohl Ichiban als auch Kiryu. Es ist aber weiterhin JRPG und für JRPGs typisch ist ein gigantischer Umfang in dem Spiel. Man muss fairerweise dazu sagen, das sollte ich vielleicht direkt dazu erwähnen, bei der Presseversion ist jedes Item, was du brauchst, um aufzuleveln, um Waffen abzugraden, um einzukaufen, in fast unendlicher Anzahl vorhanden. Das heißt, du musst nichts farmen. Und ich habe das auch ein bisschen in Anspruch genommen, um eben jetzt bis zum Zeitpunkt des Reviews auch wirklich die Möglichkeit zu haben, das Spiel durchzuspielen. Und ich habe trotz der Tatsache, dass ich nichts im Spiel farmen musste, am Schluss über 50 Stunden auf der Uhr gehabt, als der Abspann dann letztendlich lief. Ich habe dazu aber auch sämtliche Nebenquests gemacht. Das sind 46 Stück an der Zahl. Und es gibt dann aber dazu on top noch so Aktivitäten wie Fotos schießen oder schwimmen gehen und so. Und wenn du da gewisse Milestones erreicht hast, das wird ja auch Yakuza-typisch in deinem Tagebuch immer zusammengefasst, so und so viele Meter bist du gelaufen, so und so viele Erfolge hattest du in dem Minispiel und in dem Minispiel, kann man noch mal 6 optionale Nebenquests freischalten. Also eigentlich gibt es 52, aber wenn du die 46 Nebenquests, die es als Markierung auf der Karte gibt, plus sämtlichen Story-Content machst, habe ich über 50 Stunden gebraucht. Und das ist schon heftig, im positiven Sinne. Johannes, möchtest du irgendwas einwerfen?
Nö, ich habe nur bestätigen zwischendurch gemacht.
Okay.
Ich habe schon eine erste Frage, aber vielleicht kommst du ja noch drauf, deswegen.
Okay. Man muss nämlich dazu sagen, ich bin sehr, sehr, sehr misstrauisch an das Spiel herangegangen, weil es 2 Situationen im Vorfeld gab, wo ich dachte, oh, das könnte kriseln. Das erste ist, dass leider im Jahre 2022 die große Pressemitteilung rausging, dass Toshihiro Nagoshi und Daisuke Sato, die beiden Hauptköpfe hinter der Yakuza-Reihe und das eigentlich seit Yakuza 1 auf der PlayStation 2, das Studio verlassen haben, um zum chinesischen Entwicklungsstudio NetEase zu wechseln. Das heißt eigentlich, das ist wie wenn von deiner Lieblingsband der Frontman geht und du denkst so, kann das noch funktionieren? Und das andere ist, dass das Spiel zum ersten Mal nicht in Japan spielt, sondern in Honolulu auf Hawaii.
Das war nämlich tatsächlich die Frage, die ich stellen wollte, wie für dich dieser Szenenwechsel war.
Sie haben es tatsächlich geschafft, dass sich das Spiel sehr authentisch so anfühlt, als ob ein Japaner zum ersten Mal in seinem Leben in Hawaii ist und diesen Kulturenschock erlebt, aber auch gleichzeitig mit Vorurteilen konfrontiert wird, mehr über diese, was ich zum Beispiel auch gar nicht wusste, ich kann jetzt nicht sagen, wie authentisch das ist und wie wahrheitsgetreu das ist, aber es geht im Spiel sehr viel um die Migration zwischen Japan und Hawaii, dass eben sehr, sehr viele Japaner eben Urlaub in Hawaii machen, aber auch nach Hawaii emigriert sind. Das spielt eine sehr große Rolle in dem Spiel und dementsprechend hat es sich trotz allem die ganze Zeit wie ein richtiges Yakuza bzw. Like a Dragon Spiel angefühlt. Und du konntest halt in den Kiryu-Missionen, dazu komme ich auch gleich noch mal im Detail, dann nach wie vor in Yokohama und in Shinjuku-Missionen machen. Dementsprechend hattest du immer so ein bisschen Abwechslung drin. Und ich würde sagen, der Szenenwechsel hat dem Spiel eigentlich gut getan, weil es trotzdem noch sehr, sehr viel um die Geschichte der Yakuza, um japanische Klischees, um Popkultur und eben um dieses historische Bündnis zwischen Japan und Hawaii ging. Von daher wurden da sämtliche Befürchtungen im Vorfeld dann doch ins Positive umgewandelt, muss ich sagen.
Wie ist denn das mit dem Szenenwechsel? Also wir hatten ja, wenn ich mich jetzt recht entsinne, ich spiele ja auch gerne die Yakuza-Spiele, dann, sobald Yokohama richtig dazu kam, dass in fast jedem Spiel, du hattest die gleiche, also eine ähnliche Karte von Yokohama und dann Kamurocho, heißt das ja, glaube ich. Heißt ja nicht
Kabukicho.
Ja. Kamurocho. Das sind jetzt in vollem Umfang das Yokohama, das man aus dem 7er kennt, beziehungsweise das erste richtige Like a
Dragon. Genau, es ist das komplette Shinjuku drin, es ist das komplette Yokohama drin und es ist eben so ein kleiner Teilabschnitt von Honolulu drin. Und dadurch ist es ähnlich wie bei Yakuza 6, wo man ja dann auch mehrere Szenen hatte, oder Yakuza 5, ein sehr, sehr großer Titel. Man muss aber auch fairerweise dazu sagen, dass eben 90% der Quests dann in Hawaii stattfinden und Yokohama und Shinjuku bzw. Kamurocho eher einen kleinen Anteil spielen und mehr so für den Fanservice da sind. Was nämlich eine große Rolle in dem Teil spielt und deswegen auch, was den Abgang der beiden Chefentwickler betrifft. Auch hier, man muss sagen, Sega hat wahrscheinlich schon so ein bisschen das Zittern bekommen und dachte so, wie machen wir jetzt ein Spiel, was die Fans zufriedenstellt, obwohl eigentlich die beiden Chefs sozusagen weg sind. Und sie haben schon die sichere Route gewählt und haben ein Spiel gemacht, was wirklich mit Fanservice vollgestopft ist. Deswegen wahrscheinlich auch eben Kiryu als zweiter Hauptcharakter wieder mit dabei. Das Spiel spielt wirklich die Safe Route. Aber dabei tut es etwas, was für mich als Fan der Reihe in den letzten Teilen viel zu kurz gekommen ist. Nämlich, es stellt endlich, und das auf unfassbar zufriedenstellende Art und Weise, einen komplett roten Faden von Yakuza 0 bis Yakuza 8 her. Es wird ein Zusammenhang zwischen allen Spielen erklärt. Es wird endlich erklärt, was mit den ganzen Charakteren aus den einzelnen Spielen passiert ist. Mich zum Beispiel hat es immer sehr gestört, dass in Yakuza 2 zwischen der Polizistin und Kiryu eine Liebesbeziehung angedeutet wurde und in Yakuza 3 spielt es dann einfach keine Rolle mehr. All diese offenen Fragen und wie diese Spiele zusammenhängen, wird hier aufgelöst. Es wird sehr, sehr viel Story, der zwischen den Teilen spielt, dazu gepackt. Und für alle, die sich aufgeregt haben, dass in Yakuza 6 Kiryu so mehr oder weniger unrühmlich seinen Abschied gefeiert hat und nicht mal nochmal mit Haruka reden durfte, sondern einfach nur diesen Abschiedsbrief an Daigo geschrieben hat und so, für die ist auch hier sehr, sehr viel neuer Content mit dabei. Und es fühlt sich wirklich jetzt an wie ein würdiger und vollumfänglicher Abschied vom Charakter Kiryu. Also der Charakter wird wirklich noch mal mit Lorbeeren überschüttet und darf auch vollkommen neue Emotionen und Charakterzüge von sich zeigen.
Jetzt, wo wir schon so Spoiler-Territorium betreten haben, Kiryu ist ja schwer krank, wenn ich es richtig verstanden habe.
Dass du das weißt, ist interessant, weil das wird wirklich erst in Chapter 5 oder 6 angesprochen. Also dann hier an der Stelle einfach mal kurz Spoilerwarnung. Natürlich müssen wir als Teil des Reviews auch so ein bisschen auf die Geschichte eingehen. Ich fange dann gleich noch mal an, wie das Spiel anfängt und wie die ganze Prämisse eigentlich ist, warum es in Hawaii spielt. Und dann können wir auf die Kiryu-Geschichte und warum er mitspielt, auch noch mal gerne eingehen. Aber dann einfach jetzt hier an der Stelle mal kurz die Warnung, dass jetzt ein bisschen spoilerisches Zeug folgt.
Für mich war es tatsächlich, ich muss zugeben, ich habe es übers Internet, du hast mich schon total gespoilert, klar, muss man mal gucken, wo spoilert man in der Geschichte. Ich habe ja gewisse Teile von Yakuza noch nicht gespielt, also ich kenne den Sechser auch nicht. Ich hänge so mittendrin und dachte jetzt schon, wir schreiben vielleicht einfach vorher in die Beschreibung, okay, ab hier und hier reden wir über die Enden der verschiedenen Teile und wie das zusammenkommt. Aber wenn du da jetzt noch mal drauf eingehst, bitte, Entschuldigung.
Ja, also das Spiel beginnt einige Jahre, ich glaube es waren 5 nach Yakuza 7 und Ichiban hat eben, also in Yakuza 7 war die große Storyline, dass all die großen Yakuza-Clans in Japan sich auflösen und eben den Weg in die normale Marktwirtschaft gehen wollen. Das spiegelt sich auch sehr gut mit eben Berichten aus dem japanischen Alltag wider, dass eben die Yakuza durch die heutige Zeit kaum noch Bedeutung haben und auch immer kleiner tatsächlich in Japan werden. Und das wurde so in dem Spiel ein bisschen aufgegriffen. Die Polizei ist präsenter geworden durch die Vernetzung und alles. Und die Yakuza-Clans haben eben in 7 dann beschlossen, hey, wir gründen jetzt zusammen ein Sicherheitsunternehmen, wo wir unsere Leute halt einsetzen, um in Security-Bereich zu arbeiten und helfen denen, ihren Weg zurück ins normale Leben zu finden. Und alle großen Clans haben sich dann am Ende von 7 aufgelöst. Dementsprechend gibt es auch den Tojo-Clan nicht mehr, der eben seit Yakuza 0 eben eine sehr, sehr große Rolle gespielt hat. Also alle großen Yakuza-Charaktere seit 0 waren eben Teil dieses Clans. Und auch Ichiban war Teil des Tojo-Clans und hat dann eben angefangen, in einem Jobcenter zu arbeiten und war eben speziell darauf zugeteilt, ehemaligen Yakuza neue Arbeitsplätze zu vermitteln und denen halt zu helfen, weil normalerweise hast du in Japan wohl so ein Gesetz, dass ein Yakuza nur, nachdem er aus der Yakuza ausgetreten ist, noch 5 Jahre lang keinem Beruf nachgehen darf, kein Konto eröffnen darf, keine Wohnung mieten darf, etc. pp. Und er hat halt diese Spezialposition gehabt, den Leuten dann zu helfen, eben als Selbstständiger oder in speziellen Unternehmen, die das trotzdem ermöglichen zu arbeiten. Alles wirkte so ein bisschen Friede, Freude, Eierkuchen. Und dann, erster großer Spoiler, bekommt er eine Nachricht von seinem ehemaligen Vorgesetzten aus dem Tojo-Clan und hört, ey, deine Mutter ist gar nicht tot, wir dachten die ganze Zeit, sie ist tot, die lebt eigentlich in Hawaii und sie würde dich gerne kennenlernen. Und dementsprechend bucht er einen Flug nach Hawaii und ab diesem Moment, so Yakuza-typisch, entfalten sich dann diverse Situationen um den Charakter, die eben dafür sorgen, dass er Teil einer riesengroßen Verschwörung und Intrige wird und schon kurz darauf nackt, das ist der berühmte Trailer aus der, ich glaube, das war die Video Game Awards, wo der gezeigt wurde. Ich bin mir aber gerade nicht mehr sicher, oder die Tokyo Game Show. Da gab es eben diesen Teaser-Trailer, wo du siehst, wie Ichiban nackt am Strand liegt. Und das ist tatsächlich passiert, weil er halt unter Drohung gesetzt wurde. Ihm wurde sein Geld geklaut, sein Reisepass geklaut und alles. Und er wird sofort von der Polizei verfolgt, weil er eben nicht mehr ausweispflichtig ist. Quatsch, weil er ausweispflichtig ist und sich nicht mehr ausweisen kann, so rum. Und kriegt halt von Kiryu den Arsch gerettet. Und ab diesem Moment kannst du dann immer zwischen Kiryu und Ichiban wechseln. Und es kommt halt heraus, dass es zwischen ehemaligen Yakuza-Mitgliedern, die diese große Auflösung eben zu ihren eigenen Zwecken ausnutzen wollen, und eben einer hawaiianischen Mafia jetzt Bestrebungen gibt, ein neues Imperium zu gründen und eben Gesetzeslücken auszunutzen, mit Politikern zusammen irgendwelche Schmierereien zwischen Japan und Hawaii zu ermöglichen. Und es ist so das Yakuza-typische Epos. Und wenn man dann eben eine gewisse Weile gespielt hat, jetzt komme ich auf deine Frage zurück, Johannes, geht es eben darum, dass Kiryu während eines Kampfes Blut spuckt und dann eben Ichiban sagt, hier, ich habe Krebs im Endstadium und nur noch 6 Monate zu leben. Und da merkst du schon, okay, das Spiel ist gerade erst bei Chapter 4. Was passiert hier jetzt gerade? Ist das wirklich der große Abschied vom Charakter? Und ab dem Moment kommen dann eben auch Missionen dazu. Kiryu fliegt dann von Hawaii zurück nach Tokio. Mit der Prämisse, weil er sich ja nicht mehr kloppen kann, nur um sich dann in Tokio trotzdem die ganze Zeit weiter zu kloppen. Also das hat für mich so ein bisschen, das ist mein einziger großer Kritikpunkt an dem Spiel, dass das für mich so ein riesen Immersionsbruch war. Sie nehmen ihn extra aus der Story aus Hawaii raus und das Erste, was er macht, wenn er in Tokio wieder landet, ist sich auf der Straße zu prügeln. Und ab da prügelt er sich dann trotzdem in Tokio weiter die ganze Zeit. Da beginnen dann eben die Aufstieg eines Drachen oder Wiedergeburt eines Drachen, ich weiß gerade nicht mehr genau, wie die Questline heißt. Und da triffst du dann eben alle Charaktere von früher. Von Yakuza Zero bis Yakuza 7, auch von Yakuza Gaiden, diesem Zwischentitel, der jetzt zuletzt rauskam, diesem Mini-Spin-Off. Alles wird erklärt, alle Zusammenhänge werden aufgezeigt. Kiryu schwelgt in Erinnerung. Ist halt, ich werde natürlich hier an der Stelle nicht sagen, was am Schluss passiert. Ob er jetzt dem Krebs erliegt oder nicht. Und wie generell sich die Story entwickelt, das werde ich hier nicht ansprechen. Aber unabhängig davon ist es ein wunderschöner, emotionaler Abschied von dem Charakter Kiryu, von seiner Reise in verschiedenen Teilen und halt auch sehr viel Nostalgie für Yakuza-Fans. Also jeder, der die alten Teile gespielt hat, hat da so viele Momente. Also ich saß wirklich so oft auf der Couch und dachte, oh, da und oh, der Charakter und oh, das. Und es ist halt generell sehr, sehr viel Fanservice. Und ich weiß, dass dir das nicht immer gefällt, aber es ist auf eine sehr schöne Art und Weise gemacht.
Also, ja, nö. Eigentlich bin ich jetzt mal gespannt, wann ich dazu komme, das tatsächlich zu beenden. Ich hänge tatsächlich, ich habe eine komische Reise durch die Yakuza-Welt gemacht, sowieso. Weiß nicht, woher ich es aufgesammelt habe. Ich habe die ganze Zeit drüber nachgedacht, woher ich das weiß, dass er das hat. Vielleicht habe ich sogar in einem Review gesehen, weiß ich nicht. Und habe mich halt schon gefragt, okay, ist es jetzt wirklich, wirklich das Ende? Weil es hieß ja eigentlich schon bei 6 irgendwie, ja, ist vorbei und dann taucht er doch wieder auf. Und ja, vielleicht hat ja auch das Verlassen dieser beiden, sagen wir mal, Hauptfiguren da im Kopf des Entwicklungsteams zu einem Prozess geführt, wo sie sich innerlich gesagt haben, okay, wir machen da jetzt auch so nach außen so einen Cut von, okay, das war die Kiryu-Zeit und die ist jetzt vorbei oder auf welche Art und Weise und auch immer. Deswegen bin ich jetzt sehr, sehr gespannt, das auf jeden Fall zu spielen. Schließt es denn mehr oder minder direkt? Er sieht ja ähnlich aus wie in, wie heißt es, The Man with No Name?
Also du merkst schon, dass sie wirklich wollen, dass nochmal Zeit vergangen ist und dass auch die Krankheit ihm zugesetzt hat. Also er ist immer noch der muskulöse Kiryu, der jeden noch so breiten Schrank mit einem Schlag ausnocken kann. Aber er wird halt auch darauf angesprochen, dass er halt schmaler aussieht. Er hat halt komplett ergraute Haare. Im ersten Trailer, wo er zusammen mit Ichiban so in Kamurocho die Straße runterläuft, dachte ich noch, das soll so typisch Host Club-mäßig, dass er sich die Haare einfach nur platinfarben gefärbt hat. Aber nein, es soll tatsächlich sein Altern darstellen. Also er ist ja jetzt auch wirklich schon, wenn man nach der Zeitrechnung von Yakuza geht, die zwar bisher nie eine Rolle gespielt hat, weil Kiryu sah nie so aus, wie sein tatsächliches Alter war, aber jetzt ist er halt wirklich um die 60 und das spiegelt sich halt auch so ein bisschen in seinem Aussehen und in seiner Haarfarbe und dass ihm das alles körperlich durch die Krankheit zusetzt, spiegelt sich das auch endlich mal so ein bisschen wieder. Also ja, ich denke schon, dass ein Umdenken innerhalb der Firma stattfand und dass man sich jetzt getraut hat, Kiryu menschlicher zu machen. Und ich weiß auch, dass das wieder ganz vielen Menschen nicht gefallen wird, die dann wieder sagen, ja, aber das ist doch Realitätsflucht und Fantasy und ich will nicht, dass da so viel Realismus und politischer Kontext und was weiß ich was, Social Justice und keine Ahnung reinfließt. Aber das war Yakuza schon immer. Es war schon immer Gesellschaftskritik, es war schon immer eine Spielreihe, die gezeigt hat, dass auch Yakuza nur Menschen sind, die sich halt für einen falschen Weg in ihrem Leben entschieden haben. Und jetzt haben sie halt Kiryu zu einer menschlichen Figur gemacht und haben ihm so ein bisschen die Superman-Armor, die Plot-Armor weggenommen. Und mich persönlich hat das sehr zufriedengestellt. Aber ich kann auch verstehen, wenn es andere vielleicht nicht so sehen.
Ja, ich bin super gespannt drauf. Ich habe tatsächlich in Yakuza immer, es ist immer witzig, eigentlich sage ich immer meinem Partner so, nee, ich stehe nicht auf so Drama-Geschichten und es ist ja wirklich Melodrama eigentlich, Yakuza, ja. Ne? Aber so witzig es auch ist, so super emotional ist es jedes Mal.
Ja.
Und ich habe mir auch schon diese Fragen gestellt, an den Stellen immer wieder an Stellen, wo ich so dachte, oh, jetzt findet Kiryu Liebe und jetzt findet das alles ein rundes Ende und dann kämpft er im nächsten Teil wieder und dann für sie wahrscheinlich, weil sie gekidnappt wird, und dann verschwindet der Charakter auf einmal. Also es gab schon so Momente, wo ich so dachte, so, oh nee, ich werde irgendwie ein bisschen des Ganzen beraubt und freue mich sehr auf dieses emotionale Ende. Ich bin sehr, sehr gespannt. Vielen, vielen Dank.
Auf jeden Fall. Nicht dafür. Ich muss auch sagen, wer noch nie Berührungspunkt mit der Yakuza-Reihe hatte, da hast du nämlich gerade was ganz Gutes angesprochen, der muss sich wirklich drauf einstellen, ähnlich wie bei Metal Gear, 30 Minuten Cutscene, 10 Minuten Gameplay. 30 Minuten Cutscene, 10 Minuten Gameplay. Wenn man sich dann mit dem Erkunden der Stadt beschäftigt oder den Nebenquests, dann nimmt das natürlich ab, dann ist es sehr, sehr viel Gameplay. Mhm. Aber die Hauptstory ist ja wirklich zu größten Teilen nur Dialogboxen und Cutscenes. Die ganze Zeit. Und dafür muss man gemacht sein oder dafür muss man auch in der Stimmung sein. Ich bin lustigerweise immer in der Stimmung dafür, weil ich einfach nach so vielen Jahren und so vielen Teilen mich da immer wie zu Hause fühle, wenn es was Neues gibt. Aber ist schon spezieller. Und gerade jetzt durch das rundenbasierte Gameplay zieht sich das alles ja nochmal in die Länge. Und hier haben sie wirklich ein sehr, sehr gutes Quality-of-Life-Update im Vergleich zu Teil 7 reingebracht. Wenn du jetzt 5 oder 6 Level über dem Gegner über dem NPC bist, der dich angreifen möchte, kannst du einfach in dem Moment, wo der NPC auf dich triggert und auf dich zurennt, LT drücken und dann one-hittest du ihn. Und dadurch sind halt diese Random Encounter sehr, sehr, sehr schnell. Du kannst sehr, sehr schnell Erfahrung und Geld farmen. Du kannst deine Jobs sehr schnell leveln. Es gibt auch Items, mit denen du Bonus-EP bekommst und so. Und da haben sie dann wirklich so ein bisschen wieder Geschwindigkeit ins Gameplay reingebracht. Ich glaube nämlich tatsächlich, dass ich für Yakuza 7 auch länger gebraucht habe als für den 8er. Oder Like a Dragon, Entschuldigung. Und dass sie halt hier nochmal ein bisschen jetzt einfach das ganze Gameplay trotz allem dynamischer und schneller gemacht haben. Mhm. Und das Schönste ist auch nochmal so zum Thema Wertschätzung des Kiryu-Charakters. Man merkt, dass sie Yakuza oder Like a Dragon Gaiden, The Man with No Name oder Who Has No Name und Infinite Wealth mit der gleichen Engine gebaut haben. Denn wenn du mit Kiryu und seinen, ich nenne es mal Abschiedsquests, einen gewissen Punkt erreicht hast, dann ist der Drache wieder erwacht. Und dann kannst du im Kampf beide Trigger gleichzeitig reindrücken und wechselst dann mit Kiryu ins alte Gameplay. Das heißt, du kannst dann die Kämpfe, die eigentlich auf rundenbasiertes RPG ausgelegt sind, wieder für eine halbe Minute oder so in diesem Brawler-Gameplay spielen und einfach alles, was dir im Weg steht, wegrotzen. Und das ist super, super befriedigend, macht unglaublich viel Spaß, bringt nochmal in der zweiten Hälfte des Spiels richtig viel Abwechslung rein. Und auch da muss ich sagen, haben sie richtig gut gemacht.
Das wäre jetzt tatsächlich noch eine Frage gewesen, die ich dir gestellt hätte, ob sich denn irgendwas grundlegend noch geändert hat zum 7er, zum Like a Dragon. Aber anscheinend ist es ja, weil man schon ein bisschen gehört hat, ein paar Leute wollten diesen Brawler zurück. Und wenn du da natürlich so eine Mischung hast, dann macht das natürlich nochmal, da bin ich richtig Spaß. Ich meine, das hat ja auch immer, sah ja auch immer so dynamisch aus in den Kämpfen im Siebener. Also man hat schon fast das Gefühl, weil sie haben sich ja hin und her bewegt. Es war ja nicht dieses klassische, wie soll man das sagen, Final Fantasy wie früher, weißt du? So, dass sie sich zwei Reihen gegenüberstanden und dann hast du halt draufgehauen, sondern da wurde sich ja schon bewegt, positioniert, wenn du an gewissen Stellen standest, wo man was in die Hand genommen und so.
Genau.
Von daher super cool.
Ja.
Ich hab Bock.
Auch das haben sie noch mal verfeinert. Also dieses, wo du dich hinbewegst und wie du stehst und so weiter, auch das ist noch mal dynamischer und strategischer geworden. Wenn jetzt zum Beispiel zwei Gegner hintereinander stehen, dann schlägst du den einen Gegner in den anderen rein. Oder wenn du neben deinem Partner stehst und du hast eine gewisse Beziehung zu dem aufgebaut, dann startet ein Teamangriff. Also du merkst auch, dass sie sich sehr, sehr stark von den Persona-Spielen haben inspirieren lassen. Und es fängt schon damit an, wie die HUD aufgebaut ist, wenn der Kampf beginnt. Das hat alles sehr, sehr starke Persona-Vibes. Und dass du halt wirklich zwischen den Missionen die ganze Zeit in der Stadt irgendwelche Aktionen zusammen machen kannst, Gespräche führen kannst, eintrinken kannst, in die Arcade-Halle gehen kannst. Du kannst auch mit den Männern zusammen in, was ist das Gegenteil von einem Host-Club?
Cabaret-Club.
Ja, reingehen und kannst dann mit den Mädels eintrinken und dann kriegen die direkt natürlich 100 Punkte in die in den Beziehungscounter mit dir und du hast halt wirklich, also dieses, es hat auch einen Grund, es wird storytechnisch erklärt, was ich sehr, sehr gut finde, aber die Beziehungen zwischen den Charakteren und das Ausbauen dieser Beziehungen, das wurde im Vergleich zu 7, nimmt das einen viel, viel größeren und wichtigeren Teil ein. Also tatsächlich ist es jetzt auch so, umso besser die Beziehung zwischen dir und deinen Freunden ist, umso stärker werden die, umso mehr Attack-Chains werden freigeschaltet. Zum Beispiel ist es so, wenn ein Charakter auf den Boden fällt, dann rennt ein anderer Charakter hin und haut nochmal drauf. Oder wie gesagt, es wird ein Duo-Angriff gestanden. So. Also es macht wirklich sehr, sehr viel Sinn, da Zeit rein zu investieren und du wirst auch mit sehr süßen und emotionalen Storylines belohnt.
Was ist, bevor wir jetzt ins nächste Game vielleicht gehen, sonst labern wir zu lang. Ich meine, ich könnte ewig über Yakuza reden und natürlich dir auch ewig zuhören mit deiner butterweichen Stimme. Aber eine Frage, die ich da noch hätte, was ist denn dein Lieblings-Minigame? Gibt es da irgendwie ein neues, sehr, sehr cooles? Ich meine, ich habe ja sehr gern, wo du von Cabaret Club redest, ich habe ja gern diesen Idle-Master-mäßigen Manager gespielt, aber ja, man hört ja. Genau, aber man hört ja, dass Infinite Wells da auch das ein oder andere ganz witzige Minigame hat. Willst du da noch ein, zwei Worte zu verlieren?
Also den Cabaret Club gibt's leider nicht mehr. Ist tatsächlich auch mein Lieblingsminispiel gewesen. Direkt danach kam in Yakuza 7 das Cookie Imperium. Das war absolut geil. Du hast so einen kleinen von einer Oma und ihrer Enkelin betriebenen Keksshop gehabt. Und die standen halt komplett in roten Zahlen. Und du musstest die dann zu einem japanweiten Imperium aufbauen. Und das war super lustig. In 8 hat mir jetzt am meisten Spaß gemacht. Oh mein Gott, du hast einen ganz wichtigen Teil des Reviews gerade mir getriggert, den ich sonst vor lauter Quatschen verpasst hätte. Absolut insane. Es ist in dem Spiel ein kompletter Pokémon-Modus und ein kompletter Animal Crossing-Modus drin. Natürlich auf die total versoffene, trashige Yakuza-Art und Weise. Aber du kannst halt, wenn du in dem Spiel halt gerade mal keinen Bock auf Yakuza hast, dann kannst du wirklich Pokémon oder Animal Crossing spielen, so verrückt das auch klingt. Du kannst Gegner einfangen, für dich kämpfen lassen im Untergrund und die können sich dann auch entwickeln und neue Fähigkeiten lernen. Und du kannst auf einer Insel auf dem Rücken eines Delfins schwimmen und du musst halt den ganzen Müll beseitigen, aus dem Müll neue Häuser bauen und dann helfen, diese Insel zu repopulieren. Sagt man das so? Ist das ein richtiges, echtes Wort?
Ja.
Auf jeden Fall, ihr wisst ja, was gemeint ist. Und hast dann wie in Animal Crossing, also wirklich, du hast einen Tom Nook, der dir die ganze Zeit Kredite andrehen will. Du hast jemanden, der dein eigenes Haus größer baut. Du hast ein Bewertungskomitee, was deiner Insel Sterne gibt. Du musst Brücken bauen, um neue Bereiche der Insel freizuschalten. Du kannst Immobilien und Möbelstücke des Tages kaufen. Du kannst andere Spieler auf die Insel einladen. Es ist völlig absurd, dass das on top noch in dem Spiel drinsteckt. Und der Animal Crossing-Modus, der hat mir nicht so viel Spaß gemacht. Einfach, nicht, weil er schlecht ist, sondern weil ich das Gefühl hatte, ich muss da jetzt Stunden rein investieren, wie in einem echten Animal Crossing halt auch. Deswegen habe ich den so ein bisschen beiseite geschoben und habe nur die Questreihe dazu gemacht. Aber den Pokémon-Modus, den habe ich tatsächlich durchgespielt. Also ich bin Pokémon-Meister oder wie es in Yakuza heißt, Tsuchimon-Meister geworden und habe die Top 4 besiegt. Und das war völlig wahnsinnig, dass das einfach möglich war.
Oh Gott, ich bin mal wieder gespannt, wen sie da als Top 4 eingesetzt haben. Da haben sie doch bestimmt wieder irgendwen rausgekramt. Das machen sie doch immer.
Ich werde nicht spoilern, aber der Suchimon-Dex umfasst in bester Pokémon-Rot- und Blau-Manier 150 Suchimon. Also es ist auch voll von Anspielungen. Ansonsten kannst du Sexualstraftäter fotografieren, während du mit der Bimmelbahn durch Hawaii fährst und die Fotos dann an die Polizei weitergeben. Du kannst Pizza ausliefern und du kannst, wie im Teil 7, auch in Yokohama wieder Dosen einsammeln und die Dosen dann gegen Waffen und so eintauschen. Also es ist genauso verrückt, wie es klingt.
Das klingt sehr nach Amerika, ja. Wieder.
Nee, es ist ja, das Dosen gegen Waffen eintauschen ist ja tatsächlich in Yokohama.
Ach, das machst du wieder in Yokohama. Ich dachte jetzt gegen
Nee, das machst du wieder in Yokohama. Also das Spiel, wie du schon sagtest, es ist super emotional, gleichzeitig aber auch sehr lustig und verrückt. Hm. Und Suchimon ist mein Favorite Minigame aus dem neuen Teil gewesen.
Jetzt wollte ich noch fragen, was dein Lieblings-Suchimon ist.
Auch hier durftest du wieder durch die Presseversion cheaten. Du hast halt direkt so ein Team zur Verfügung gestellt bekommen aus den Hauptcharakteren der früheren Yakuza-Teile. Also ich hatte halt Machima Goro drin, dann Akiyama und noch ein paar andere Charaktere von den früheren Teilen und die haben halt nahezu alles one-hitted. Deswegen diese Standard-Suchimons, die habe ich mir zwar alle eingefangen, um den Suchi-Dex zu vervollständigen, aber ich hatte jetzt nicht so die klassische Erfahrung, die wahrscheinlich der Normalsterbliche, oh Gott, wie das klingt, mit dem Spiel haben wir.
Normalsterbliche, nicht wir Pressegötter.
Wir Presseleute mit unseren krassen Bonus-DLCs. Das war aber auch wirklich das erste Mal, dass ich bei einem Download im Titel stehen hatte, Presseversion, und du loggst dich ein und es ist halt wirklich alles Mögliche an Items in dem Spiel drin, so dass du halt sofort alles in dem Spiel erkunden kannst. Das hatte ich so auch noch nicht. Und wie gesagt, das hat mir aber halt super geholfen, jetzt zwischen dem Moment, wo ich das Spiel bekommen habe und unserer Aufnahme heute, fast 100% des Spiels auch erforschen zu können, ohne jetzt mich besonders unter Zeitdruck gesetzt zu fühlen.
Und ja, macht auch Sinn, finde ich. Da also ich finde die Idee auch sehr, sehr klug, dann so eine Presseversion zu machen.
Da dann also auch noch Pluspunkte.
Nein, das darf nicht in die Wertung mit reinfließen. Wir sind nicht bestechlich. Also, falls es jemand in der letzten halben Stunde nicht gemerkt hat, für mich ist das Spiel eine glatte 10 von 10. Yakuza-Fans greifen zu, alle anderen probieren die Demo oder so. Aber es ist wirklich ein gutes Spiel. Es ist ein gutes JRPG. Es ist ein super Spiel für Fans der Reihe, die jetzt noch mal einen neuen Blickwinkel auf die Charaktere haben wollen. Lasst euch nicht von dem Gameplay abschrecken, wenn ihr bisher nur die Brawler-Teile mochtet. Gebt dem Spiel eine Chance. Es hat sich 1 Million Mal verkauft, was, denke ich, für ein Spiel, das früher absolut Nische war, ganz gut ist. Aber wenn man sich die Grafik anguckt und die Leidenschaft, die die Entwickler da reinstecken, hat das Spiel meiner Meinung nach noch viel mehr verdient. Und ich hoffe, wir werden noch viele weitere Ableger in der Zukunft bekommen. That's it.
Cool.
Ja, voll schön. Bin gespannt. Ich habe den 7. Teil noch nicht durch, deswegen mich um den 8. noch nicht gekümmert.
Dann hoffe ich, dass wir dir jetzt nicht zu viel vorweggenommen haben hier.
Alles gut.
Ich fand, der 7. hat schon sehr viele Leute, die vorher skeptisch waren. Also jedenfalls in meinem Umfeld tatsächlich rückwirkend zu Yakuza-Fans gemacht. Da bewegen sich ein paar in meinem Umfeld, die tatsächlich durch 7 dann ihren Weg da reingefunden haben. Und wenn jetzt noch mehr Leute ihren Weg da reinfinden, dann ist das ja umso schöner, finde ich.
Auf jeden Fall. So, dann mache ich hier schon mal die Zwischenverabschiedung. Aber nicht abschalten. Johannes und Phil, die legen jetzt hier einen Seelenstriptease seinesgleichen hin und erzählen euch noch was über zwei ganz weitere tolle Titel. Ist Suicide Squad wirklich die 5 von 10, wie IGN es behauptet oder nicht? Findet es heraus. Ich begebe mich jetzt in den Urlaub, bin dann in der wahrscheinlich übernächsten Folge wieder mit dabei, bedanke mich vielmals fürs Zuhören und wünsche euch noch viel Spaß mit dem Rest der Folge. Tschüss!
Tschüss! Tschüss! Schönen Urlaub dir! So, wie Kevin es schon angedeutet hat, es geht als nächstes um Suicide Squad. Das heißt, nichts Japanisches, sondern Good Old American Comics oder US Comics. Ja, Suicide Squad hat sehr polarisiert im Vorfeld. Es gab, wie viele es wahrscheinlich mitbekommen haben, Streitigkeit mit IGN und Pressecodes wurden nicht rausgegeben, weil gesagt wurde, hey, ihr habt unser Game im Vorfeld schon getrashed, warum sollten wir uns einen Code geben? Wir haben auf jeden Fall einen Code bekommen.
Yay!
Und ich durfte es antesten und ich bin großer Fan der Arkham-Reihe, die von Rocksteady Studios auch gemacht ist und demnach auch DC-Titel. und sogar im selben Universum spielt wie das Suicide Squad Game. Denn es kommen wiederkehrende Charaktere vor und es werden auch Storystücke angerissen. Ja, erstmal, worum geht's überhaupt? Suicide Squad Kill the Justice League ist... Der Titel verrät es so ein bisschen.
Warte, nicht verraten. Es geht darum, Justice League zu töten.
Kuscheln. Genau. Das ist mit Kill gemeint. Also auf jeden Fall, es ist Metropolis, die große, quasi das fiktive New York aus den DC-Comics, wird von Brainiac, einem Außerirdischen, manchmal, es kommt immer ein bisschen drauf an, der Charakter existiert schon lange, wie das in Comicreihen so ist. Es gibt viele Multiversen. In manchen ist er ein Außerirdischer, in manchen ist er eine bösartige KI. Hier ist er wieder eine außerirdische Lebensform, die per Gedankenkontrolle die Justice League an sich gerissen hat. Und demnach quasi all die großen Helden, die man kennt, Superman, Batman, dem Flash... Und Green Lantern und eben Chaos über die Welt bringen. Und gleichzeitig hat Brainiac noch seine Alien-Armee und ein riesiges Raumschiff, was eben die Erde zerstört. Er lässt quasi normale Sterbliche, also Menschen wie uns, wie du und ich, verwandelt er in seine Alien-Armee.
Ich bin Teil der Beer League.
Genau, die ist auch gut.
Aber wird die auch? Nein, okay. Ja.
Auf jeden Fall, genau. Und wer könnte besser dazu da sein, um Helden umzubringen, als eigentliche Bösewichte? Denn die Justice League besteht aus, also quasi Antagonisten aus diversen Comics. Diese sitzen in Arkham ein, einer Anstalt für gefährliche Superbösewichte, und werden dort von Amanda Waller befreit, um quasi für die Regierung eine Taskforce zu gründen, die Taskforce X. Oder auch der Suicide Squad genannt. Mhm. Wobei die Charaktere dabei alle so ein bisschen mit jedem Justice League-Mitglied, was eben quasi böse geworden ist, so eine kleine Hintergrundgeschichte haben. Also man hat zum Beispiel den Captain Boomerang, der ein Antagonist aus den Flash-Comics ist und da einfach sehr viel verwandelt ist. Oder eben auch sehr berühmt seit Jahren und immer wieder popkulturell viel referiert Harley Quinn, die eben Batman als Widersacher ja in irgendeiner Form hat, als verwitwete, sorry für den Spoiler zu Arkham Knight, verwitwete Frau vom Joker oder Lebensgefährtin. Ich weiß nicht, ob sie jemals verheiratet waren.
Ach gut, ich weiß jetzt auch nicht, ob die unbedingt solche Konventionen interessieren, aber
ich es glaube
bestimmt
nicht.
Comics, wo es das gibt oder nicht.
Jetzt ja, es ist in irgendeinem Multiversum 500 schieß mich tot. Ja, auf jeden Fall der das ist das Setting, und das Setting ist natürlich, wenn man sich mit Suicide Squad Comics und ähnlichen auskennt, es ist wirr, es ist bunt, es ist abgefahren, und das ist auch was sehr viel Spaß an dem Spiel macht. Also dieser Faktor, dass es einfach von diesen düsteren Arkham Games in was Quirligeres, Bunteres gibt. Also ich habe mich sehr oft dabei erwischt, wie ich über viele der Jokes gelacht habe, wie ich Videos gemacht habe und. Die Charaktere an sich eben alle super, super in Szene gesetzt sind und auch die Story gut rüberbringen. Die natürlich für, ja, sie ist relativ flach. Die Justice League muss sterben, und darum dreht sich dann auch der Punkt. Also viele, viele Story-Twists werden eben halt erzwungen, damit das auch geht, weil natürlich ist es sehr absurd, dass irgendwer auf der Welt mal eben Superman umbringt. Vor allem vier böse Wichte, die so schwach waren, in Anführungszeichen schwach, dass sie gefangen wurden und im Kitchen saßen. Und das Spiel prügelt sich sehr dahin. Und trotzdem gab es zu dem Zeitpunkt, wo ich es gespielt habe, jetzt keinen Punkt, wo ich sage, ja, naja, ist jetzt langweilig oder sonst was, sondern es schafft in einem kurzen, knackigen Zeitraum eigentlich eine sehr comic-eske Geschichte zu erzählen, wie man es so ein bisschen erwartet.
Also, wem von den Justice League-Leuten hast du am liebsten ein paar aufs Maul gegeben?
Also tatsächlich am unangenehmsten, oder wo ich mir gesagt habe, boah, ja, den will ich wirklich umbringen, so wie die Person sich verhalten hat, die verhalten sich auch böse, war schon der Flash. Der ging mir schon richtig auf den Sack.
Naja.
So, das war auf jeden Fall eine Genugtuung, da Barry Allen ordentlich umzubringen. Aber ja, also auch hier ein Spoiler, man tötet die Justice League.
Okay.
Wer hätte es gedacht?
Wow. Also sind ja, wirklich, also
ja.
Die sind wirklich tot.
Ja, tot. Also das ist auch eine Sache, die ich sehr cool fand an dem Game. Es ist sehr direkt. Okay. Also es platzen Köpfe, es werden Gliedmaßen abgeschnitten, es sterben Leute. Und nicht wenig.
Okay.
Genau. Weil anfangs erwähnt, Arkham Games. Die Arkham Games kennt man wahrscheinlich mittlerweile. Also wenn man jetzt den Gaming-Podcast hört, dann wird man zumindest mal über die Arkham Games gestolpert sein. Verschiedene Batman-Games, die actionreiche ja, Adventure, vergleichbar mit heutigen Spielen wie den Spider-Man-Spielen, waren. Jetzt hat sich Rocksteady das Ganze so ein bisschen umgelenkt. Wahrscheinlich auch sehr passend eben zum Suicide Squad, die viel mit herkömmlichen Waffen agieren, also Shotguns, Raketenwerfer und ganz einfach Revolvern.
Mhm.
Und hat demnach das Gameplay so ein bisschen abgeändert von der Formel, die sie sonst genommen haben, und haben das Ganze zu einem Loot-Shooter gebastelt. Also man hat trotzdem wie in den Arkham Games eine Open World und kann in der Open World rumgehen, und die Open World erzählt auch einige Geschichten. Also wenn man so durch die Straßen geht, man sieht dann irgendwelche verbarrikadierten Läden, wo wahrscheinlich noch letzte menschliche Überlebende versucht haben, sich zu retten vor der Alien-Invasion. Und man findet ganz viele Easter Eggs, die natürlich dann Fanservice für Comic-Fans der DC-Reihe sind, wie auch die Arkham Games das früher gemacht haben, nur eben halt damals sehr auf Batman gemünzt. Das Spiel hat dadurch einen sehr schnellen Action-Faktor dazu bekommen. Es ist super Fast-Pass, also man hat die Mission, geht zu dem Dach und radiert da 50 Aliens aus, um es jetzt ganz grob zu sagen, so steht das nicht in der Beschreibung, aber so ist der Ablauf. Dann geht man dahin, ballert wie wild um sich, kriegt neue Waffen, kriegt neues Equipment und geht dann zur nächsten Mission weiter. Und so trägt sich das dann durch die Story. Also im Endeffekt hat man immer verschiedene Punkte, die einem auf der Map angezeigt werden. Das ist die Hauptquest, da kannst du hingehen für Nebenquest, und dann ballert man sich einfach seinen kompletten Weg durch diese Karte. Und das funktioniert auch sehr viel besser, als ich gedacht habe. Also das Spiel hat ja, wie gesagt, Kevin hat es auch ein bisschen angeteasert mit der 5 von 10 von IGN. Es hat ja sehr viel Kritik am Anfang bekommen. Aber vom Gameplay her und wie es Spaß macht, finde ich, also wüsste ich nicht, wo der Punkt gerechtfertigt ist, außer man hat was komplett anderes erwartet. Weil das, was es macht, als Third-Person-Loot-Shooter, macht es hervorragend. Also gerade die Smoothness, das Fortbewegen innerhalb der Stadt, jeder von den Charakteren hat seine eigenen Fähigkeiten, wie er sich nach vorne bewegt. Harley Quinn zum Beispiel hat von Batman einen Enterhaken geklaut und kann sich dann durch die Gegend hangeln, während aber zum Beispiel Deadshot einen Jetpack hat und damit rumfliegt. Also es ist halt immer so, also man kann es, im Endeffekt kann man das Spiel im Groben vergleichen wie eben auch die Spiele wie die Arkham oder wie auch jetzt die Spider-Man-Titel, die es gab. Man hat eine Open World, bewegt sich in der schnell nach vorne, und das Movement macht einfach Spaß. Es macht total Spaß, sich durch die Gegend zu hangeln, und vor allem dabei funktioniert auch das Gunplay in der Third Person großartig. Also man kann auf dem Boden schlittern, man kann in der Luft sich langhaken und dabei Gegnern mit der Shotgun volle Kanne in die Fresse ballern und die platzen, und es bietet einfach einen Fun-Moment.
Und bist du da schon reingegangen mit eher niedrigeren Erwartungen oder etwas höheren? Ich hatte in zwei Punkten Berührung mit dem Spiel. Das eine Mal, ich weiß nicht, ob du dich noch dran erinnerst, als es gab mal so ein Meme über Elden Ring, dass vielleicht irgendwann ein Smartphone-Game kommt, und dann gab es so ein schreckliches, so ein vollgeladenes HUD mit allen möglichen, keine Ahnung, ob das jemand mal gesehen hat. Mir wurde es irgendwann mal auf die Timeline gespült und habe das gesehen und dachte so, oh mein Gott, das so sieht das größte Albtraumspiel aller Zeiten aus. Und dann hat die gleiche Person, bei der ich das gesehen habe, als dann Screenshots von Justice League also jetzt Kill the Justice League, hier Suicide Squad rauskam, gesagt, okay, hier ist es jetzt in echt. Weil das nach so komplett überladenen HUD aussah. Das war so die erste Begegnung, die ich damit hatte. Und die zweite war dann tatsächlich, dass es super zerrissen wurde. Weshalb ich jetzt einfach nur mich interessiert, bist du da schon mit niedrigen Erwartungen rangegangen, hast gesagt, okay, Hauptsache ich habe ein bisschen Spaß, oder warst du schon trotzdem noch, hast du dir gedacht, aufgrund deiner Erfahrung von den Dark Knight-Spielen, also jetzt den Batman-Spielen von Rocksteady, das kann gar nicht so schlimm sein.
Ja. Also ich hätte es ja tatsächlich nicht angefragt, wenn es mich nicht interessiert hätte. Mhm. Ich habe natürlich die negativen Stimmen vorher mitbekommen dazu und habe aber auch nicht viele Reviews gelesen. Ich habe irgendwann ein Video gesehen, also noch bevor quasi dieses ganze IGN-Thema war, hatte ich so ein Gameplay-Video gesehen und dachte mir, boah, das sieht aber eigentlich ganz funny aus. Mhm. Also es war so ein Video, wie Captain Boomerang durch die Gegend slidet und mit der Shotgun um sich schießt und alles ist halt sehr dynamisch. Mhm. Und deswegen bin ich, glaube ich, sogar mit relativ neutralen Erwartungen angegangen. Weil ich einfach gern sehen wollte, was ist es wirklich und wie schlimm ist es. Und man muss ja auch sagen, in unserer heutigen Zeit wird vieles vorher zerrissen, was am Ende gar nicht so schlimm ist. Also es gab dann doch schon öfter mal Spiele, wo ich mir dachte, wo vorher eben schon eine sehr negative Stimmung war. Und dann hat man es gespielt und war so, eigentlich ist es doch ganz nett. So, es ist nicht der neue, denn nicht das neue Game of the Year, aber es ist definitiv dann immer besser. Und so bin ich da rangegangen an das Spiel. Und so hat es mich auch dann abgeholt. Also ich wurde tatsächlich überrascht, gerade eben von dieser Loot-Shooter-Thematik, weil das eigentlich gar nicht so mein Jam ist. Aber es mich interessiert hat, wie gut das denn funktioniert im Solo. Und man hat eben, man kann sich sogar so kleine Builds machen, kann schauen, okay, ich möchte, dass der Charakter, also man spielt immer einen Charakter und die anderen werden von NPCs gesteuert. Also quasi eine KI, die dann mit einkämpft. Und man kann das Spiel auch als Multiplayer spielen. Und ich stelle mir das auch ganz geil vor, mit Freunden das irgendwie so zusammen zu machen. Mit random Leuten hat es jetzt nicht so gebockt, weil die wissen dann immer natürlich, was muss man machen und wo ist man. Und das ist dann so ein typisches, was ja auch, weiß ich nicht, so in MMORPGs, wenn man das erste Mal im Raid dabei ist, aber alle anderen haben diesen Raid schon 100-mal gemacht. Und du kriegst eigentlich gar nicht mit, was jetzt hier abläuft. So ist es so ein bisschen, wenn man es nicht mit Freunden spielt. Ich kann mir vorstellen, ich hatte jetzt keine Freunde, die das Spiel gekauft haben. Aber dass es spaßig ist. Aber was ich halt sehr gut finde, dass es solo funktioniert. Also das ganze Spiel funktioniert solo. Ich habe es auf dem normalen Schwierigkeitsgrad gespielt. Es gab ein, zwei Momente, wo ich gemerkt habe, puh, hier ist knackig. Also wo ich auch Game Over gegangen bin. Aber so im Endeffekt konnte ich daraus ein komplett stabiles Singleplayer-Game, was mich so knappe 18 Stunden an der Konsole gehalten hat, spielen und war damit auch völlig zufrieden. Also, um jetzt mal was einen Hot-Tag rauszubringen, ich hatte mit Suicide Squad genauso viel Spaß wie mit Spider-Man 2. Weil es einfach so vom, wie es abläuft, wie die Story abläuft und wie man sich fortbewegt. Das war, hat sich alles einfach gleich angefühlt oder ähnlich. Nur, dass ich zum Beispiel bei Spider-Man ist natürlich das Fortbewegen noch mal ein bisschen geiler gewesen, weil die Welt auch lebendiger ist und weil die auch einfach ein großartiges, also ein großartiges Spider-Man-Erlebnis natürlich in die Spiele gemacht haben. Während ich zum Beispiel das Action-Gameplay in einem Suicide Squad jetzt besser fand. Weil das, also die Kämpfe im Spider-Man waren halt witzig, aber im Endeffekt hat man auch immer nur die Ausweichtaste gedrückt und so ein bisschen raufgekloppt, während eben jetzt dieses Shooter-Element und die ganzen vielen verschiedenen Waffen und wie sie sich spielen lassen, ein doch geileres Gefühl am Ende hinterlassen haben bei dem Ganzen. Jetzt ist natürlich ein großer Aufschrei, der ja auch zu Recht, also was heißt zu Recht da ist, also ein Live-Service-Modell ist drin, das heißt, sie patchen, also es kommen immer neue Sachen dazu. Es gibt eben viele Sidequests, die man machen kann. Man kann ganz viel reingrinden, also aufleveln, die Charaktere leveln, denen noch besseres Equipment geben, etc. Ist nicht mein Jam, sage ich so, wie es ist. Und ich weiß auch nicht, dadurch, dass das Spiel eben schlecht ankam oder auch im Vorfeld schon viele wahrscheinlich einen Bogen drum gemacht haben, kann ich mir nicht vorstellen, als jemand, der Babylon's Fall bis zum Serverende gespielt hat, kann ich mir nicht vorstellen, dass dieses Spiel sehr viel länger leben wird.
Da vielleicht die Frage, vielleicht kannst du das jetzt auch gar nicht beantworten. Wie ist denn das? Funktioniert das auch komplett offline? Hast du deine Maschine mal komplett offline genommen?
Das habe ich tatsächlich nicht probiert. Das ist eine gute Frage. Ich würde mir, also ich denke tatsächlich nicht.
Okay.
Aber können jetzt wir jetzt so als Vermutung. Also kann man mal testen. Mhm. Können wir vielleicht in die Beschreibung reinschreiben, ja, oder so?
Oder
halt mal einen Kommentar drunter unter dem Video.
Ja, oder beschreiben einfach. Gibt's beim nächsten Mal, wenn du drin bist, kannst du ja nochmal vielleicht drüber reden. Einfach.
Ja, genau. Oder so, genau. Also, aber eben dieses Life-as-Service-Ding ist tatsächlich was, wo ich so sage, naja, also ist das wirklich nötig? Mhm. Muss das sein? Weil ich glaube, das ist auch ein Punkt, der viele im Vornherein abgeschreckt hat. Also es gibt kein Pay-to-Win. Man kann für Echtgeld tatsächlich Sachen kaufen, aber das ist nur kosmetisch.
Okay.
Also man kann eben sagen, ja, hier, ich mache alle in witzige Skins und all so eine Sachen. Aber es ist jetzt nicht irgendwie, ich kaufe mir jetzt ganz viel Grindy-Kram oder ähnliches. Wobei ich mich auch fragen würde, warum sollte man das machen bei einem ja trotzdem Multiplayer-Game, aber ein Koop-Multiplayer-Game. Also man hat ja nichts davon, dass man sich ist, jetzt super teuer
ist jetzt das nicht auflevelt. Wie ein Destiny oder so, dass man dann noch sagt, okay, jetzt kommt danach dann im Multiplayer-Teil noch wirklich groß, auf jeden Fall zum jetzigen Zeitpunkt, wirklich groß nachhaltig irgendwelcher Story-Content, die Story vorantreibt. Weil ich meine, nee, du hast ja
also
Justice League gekillt.
Genau, ja. Also ich sehe jetzt auch nicht, wie es, also es gibt eine Möglichkeit, wenn man das Ende gesehen hat, wie es weitergehen könnte, ob sie das so machen und ob da dann, also es würde auf jeden Fall eine Möglichkeit geben, nochmal Story-Content reinzubringen. Okay. Aber da es tatsächlich das Finale des Spiels wäre, was ich spoilern würde, lassen wir das
gut
an dem Punkt hier aus. Ja, im Endeffekt, es ist kein großer Highland in der Gaming-Welt, es ist kein Game of the Year oder sonst was, aber ich finde, ganz grob gesagt, wenn man Bock hat auf Kopf abschalten, einfach mal durch Gegnerhorden durchballern und dabei immer größere und bessere Waffen zu bekommen und einfach so ein schönes, flüssiges Movement plus eben eine Geschichte, die sehr gut erzählt wird und die auch mit hervorragendem Voice-Acting unterlegt ist. Also wirklich alle, die drin vorkommen in dem Spiel, sind ganz, ganz wundervoll gecastet und die Dialoge sind super geschrieben. Es gibt ganz viel Shit-Talk nebenbei und die Charaktere dissen sich gegenseitig und auch die Sequenzen so. Das Game sieht großartig aus. Ich sag's so, wie es ist, ich würde es nicht kaufen für 70, 80 Euro oder was auch immer der Titel aktuell abreißt am Preis. Aber für Grabbelbox oder ich sag mal so ein 40-Euro-Titel wäre es mir schon wert. Also das, was ich jetzt an Spaß hatte, wie gesagt, ich habe 18 Stunden gespielt, dann war ich mit der Story durch und ich habe nur Story gemacht und ganz wenig Sidequest, diese nur, um mal zu gucken, wie es ist. War eine Zeit, die mir sehr viel Spaß gemacht hat. Ich war tatsächlich ein bisschen traurig, als es vorbei war, weil ich einfach eine gute Zeit hatte. Und dafür hat es für mich gereicht. Demnach, um Kevins Frage bei der Überleitung zu beantworten, es ist keine 5 von 10 in meinen Augen, sondern ich würde es auf einer 7 von 10 einordnen. Im Schnitt. Vielleicht eine 6,5. Wenn man so ein bisschen dieses Live-Service-Modell, aber ich hatte ich hatte einfach riesigen Spaß und da brauche ich halt nicht lügen. Das war eine schöne Zeit. Ich konnte mich da durchballern und es macht vieles richtig. Hat eben aber auch einige Sachen, woran es eben hängt, wie dieses Live-Service-Modell und natürlich ist es sehr repetitiv. Es ist ein Loot-Shooter. Hm. Man ballert immer wieder gegen dasselbe, aber
nicht gerechtfertigt.
Ich hatte Spaß. Es war ein bisschen wie ein Suicide Squad-Comic auch. So, es ist nicht wichtig für das, was generell passiert in diesen Universen. Es ist einfach funny und man hat eine schöne Zeit. Und es geht aber auch genauso schnell dann wieder vorbei.
Cool. Danke.
Ja.
Vielleicht guckst du mal. Ich mochte die Spiele damals auch sehr gerne. Aber bei so Titeln sage ich dann auch immer natürlich dann irgendwie am Ende. Guck ich mal.
Ja.
Stapel ist ja groß genug.
Deswegen, und das ist aber ein schöner Snack, wenn man mal drüber stolpert.
Cool.
Und ich denke, so wie ich es einschätze, wird es leider relativ schnell günstig irgendwo erwerbbar sein.
Dann hoffen wir nur, dass es auch offline spielbar ist, falls sie die Server offline nehmen.
Ja, so. Du hast aber noch was für uns.
Ich habe noch etwas. Ein Spiel, das mich, die Hälfte meines Lebens nicht, ich bin jetzt keine 8 mehr oder so, aber das mich tatsächlich lange begleitet hat. Und das ist Grand Blue Fantasy Relink. Es hat auch eine sehr spannende Geschichte. Für die Grand Blue Fantasy nicht kennen, Grand Blue Fantasy ist ein sehr, sehr beliebtes Smartphone-Game in Japan. Also eins der allergrößten und auch glaube ich, sogar das, was Cygames groß gemacht hat. Cygames kennt man auch vielleicht für wegen Shadowverse, also quasi dem Anime, wie soll man das sagen, wie heißt nochmal das Kartenspiel von Blizzard, jetzt komme ich gerade nicht drauf, jetzt ziehe ich gerade blank. Das Spiel ist
Hearthstone?
Hearthstone, genau. Das war so ein bisschen die Hearthstone-Competitor in Japan. Die haben Grand Blue gemacht, so ein Handyspiel, das wirklich wunderschöne Artworks hat. Ein paar Bekannte von mir haben es auch gespielt. Es gibt auch eine englische Version, es ist auf Englisch lokalisiert, aber es ist niemals in, auf jeden Fall, Amerika und Europa, glaube ich, erschienen. Ich kenne ein paar Leute, die es halt auf Englisch über Browser gespielt haben oder halt sich die, ne, die APK runtergeladen und zugespielt. Ist aber so an sich nie gespielt haben. Das Handy, also gibt's halt einfach nicht. Und das gibt's schon seit 2014. In der Zeit gab es so alle möglichen Auswüchse dazu. Es gab einen Manga, der sehr schön aussah und auch von einem berühmten Zeichner gemacht wurde. Makoto Fugetsu heißt der zum Beispiel auch an. Was hat er noch gearbeitet? An zum Beispiel Paris Zero Manga und so. Wirklich schönes Artwork. Es gab ein Anime dazu von erst A1 Pictures in der zweiten Staffel von MAPPA. Es gab ein Fighting Game. Ich weiß nicht, ob du das vielleicht mal als Fighting-Game-Enthusiast gespielt hast, Grand Blue Versus. Mhm. Da habe ich auch mal ein bisschen reingegrindet, was sehr schön war. Das war von Arc System Works. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt vor Dragon Ball Fighters oder nach Dragon Ball Fighters erschienen ist. Müsste ich nochmal nachschauen.
Danach, das kam, glaube ich, vor ein oder zwei Jahren. Kam
2020.
Raus, ne?
4 Jahre, schon wieder 14, 4 Jahre her. Februar 2020. Phil.
Ach krass.
Die Zeit rennt. Und ja. Da kam ja jetzt dann auch nochmal so ein Neuaufleger von Grand Blue Fantasy Versus Rising. Mir hat das damals auch sehr gut gefallen, weil ich mag das Artwork von Grand Blue Fantasy einfach sehr, 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 sehr gerne. Es ist ja so ein High-Fantasy-Bisschen-Look mit hier und da ein bisschen technischem Gedöns. Und die Welt an sich spielt in einer Welt, in der die Menschen auf so, wie soll man sagen, Luftinseln leben. Und sie immer zwischen diesen Luftinseln hin und her reisen. Da gibt es verschiedene Königreiche und was weiß ich nicht. Und im Endeffekt, im Kern ist der Hauptcharakter und die Hauptcharakterin, Gran oder Jin heißen sie, glaube ich, ein junges Mädchen retten, die von einem Imperium verfolgt werden. Und dieses junge Mädchen hat eine ganz besondere Kraft. Die kann so riesige Biester, also so ein bisschen so wie diese Final Fantasy-Beschwörung kontrollieren. Und das Imperium will sie natürlich wegen ihrer Kraft. Und sie flieht mit einer Offizierin dieser Imperiumsarmee, die dann die Seite wechselt. Und ihr rettet sie. Aber währenddessen, naja, verliert ihr euer Leben und dieses Mädchen teilt quasi ihr Leben mit euch. Und damit habt ihr natürlich eine schicksalshafte Verbindung miteinander. Und naja, ihr beiden macht euch dann zusammen auf die Reise, um zum einen natürlich sie ganz am Anfang vor diesen bösen Leuten zu retten und auf der anderen Seite, weil ihr euren Vater finden wollt, der auch ein Luftritter war. So heißen diese Leute, die da in der Luft rumreisen. Und der am Ende des Himmels auf euch wartet. Ne? Und dann steht so eine klassische Abenteuergeschichte. Das ist die Grundgeschichte von Grand Blue. Die spielt aber, also auf diesem ganzen Universum basiert es, aber das muss man nicht wissen, weil das Spiel Grand Blue Fantasy Relink, auf das wir jetzt zurückkommen, das jetzt im Februar erschienen ist, genau, am 1. sogar, ich weiß jetzt gar nicht ganz genau, war bei uns, auf jeden Fall Anfang Februar. Und das ist natürlich unheimlich schwer, die ganze Geschichte von dem Handygame, das immer noch läuft, das ist auch so eine Art Live-Service-Game, so ein bisschen Gacha und immer wieder neue Kapitel, das seit 2014 läuft, ich meine, das sind mittlerweile 10 Jahre, einfach so nachzuerzählen. Und das basiert zwar auf der Geschichte, kapselt sich aber ein wenig ab und erzählt eine ganz eigene Geschichte, in die man auch sehr gut reinkommt, weil neben der Hauptstory tatsächlich einem so als Nebenquest die Storybits vorher, zwar nicht voll animiert, aber voll vertont, so als Nebengeschichten erzählt werden. So als, was ist passiert und was ist alles in dieser Welt los. Und man kriegt, und das finde ich sehr, sehr cool, das ist nicht nur einfach, ja, okay, hast du ein Glossar, du kriegst es um die Ohren gehauen und ist egal, ob du reinguckst oder nicht. Du kriegst Erfahrungspunkte und Belohnungen für. Was ich natürlich einen sehr, sehr schönen Anreiz fand, mir die auch, obwohl ich die Geschichte natürlich kenne zum Teil, durch meine Arbeit und meine Verbindung mit Japan und was weiß ich nicht. Ich es trotzdem noch mal schön fand, da reinzugucken und das alles aufzufrischen. Und dann guckst du rein und denkst dir, ach, das ist ja schön vertont und eigentlich ist ja noch mal nett, ohne dich zu erschlagen, weil es wird zum Teil nur teilweise immer die ganze Zeit dir geöffnet und die Kapitel an sich auch nicht so super lang sind und schön zusammengefasst. Das fand ich sehr, sehr cool. Was ich auch wirklich cool fand, war, dass die Hauptstory an sich mit ihren, ich habe ungefähr 16 Stunden gebraucht, manche Leute sagen 14, andere sagen 20, dass sie aber sehr, sehr kompakt ist für so ein, es ist ein Action-Rollenspiel. Das habe ich noch gar nicht erwähnt in meinem ganzen Gelaber. Phil, du darfst mich auch gerne mal unterbrechen, wenn ich irgendwelche wichtigen Punkte vergesse oder dir Fragen in den Kopf schießen. Aber es ist ein Action-Rollenspiel, um jetzt nochmal zurückzurudern. Und es ist in seinem Flow und so Platinum-Games-Spielen sehr, sehr nah. Das hat auch einen Grund, weil am Anfang ja Platinum Games daran mitgewirkt hat. Denn Grand Blue Fantasy Relink, und jetzt komme ich zurück zu dem, warum mich das eigentlich auch schon sehr, sehr lange beschäftigt, wurde ja ursprünglich angekündigt im August 2016. Das ist jetzt auch schon ein paar Jährchen her. Und damals hieß es, Cygames macht das zusammen mit Platinum Games. Und da standen natürlich alle Ohren sehr, sehr offen bei vielen Action-Rollenspiel-Fans, weil sie sich gedacht haben, oh wow, Platinum Games, das muss ja großartig werden. Das war ja noch bevor hier unserem guten Freund Babylon, wo wir nebenbei beide auch dran Spaß dran hatten. Ne? Das ist auch so eins von den Spielen, das zerrissen wurde und wir haben es dann für super günstig gekriegt, nicht wahr, Phil? Und haben es gespielt und hatten Spaß daran. Aber gut.
Das war schön.
Ja, das war für ein paar Stunden, war es ganz nett. Naja, okay. Aber auf jeden Fall haben sie dran, haben sie mitgewirkt und dann wurde es 2016 angekündigt im August. Und sollte 2018 veröffentlicht werden. Das erste Gameplay wurde dann 2017 gezeigt. Und da hieß es dann, okay, das Spiel ist ein Action-Rollenspiel, so sieht das aus. Man hat 4 Charaktere und steuert einen davon. 3 davon werden entweder von einer KI oder von Freunden gesteuert. Was ja auch super cool ist, also ein Cooperative Multiplayer Action-Rollenspiel-Game. Und dann aber im Februar 2019 hieß es auf einmal, Platinum Games ist nicht mehr drin involviert und dann hörte man ganz lange gar nichts mehr. Es hieß dann irgendwie, also ich ganz genau kann ich es jetzt nicht nachverfolgen, es hieß dann aber, nachdem es zuerst für 2018 angekündigt wurde und dann ist es dann schon 2019 hieß, Platinum Games ist nicht mehr dabei, dann dachte man schon so, dann hieß es aber, es kommt 2022 raus, dann wurde es zu 2023 verlegt. Dann als dann klar war, dass es 2023 nicht kommt, auf den 1. Februar 2024. Und dann kam es tatsächlich. Und ich gehörte auch zu den Leuten, die super gehypt drauf waren, weil ich, wie gesagt, schon immer dieses Artwork sehr gern mochte und alles, was man bisher gesehen hatte, cool fand, plus Platinum Games cool finde. Und eigentlich waren da so viele Stolpersteine, dass man gesagt hat, puh, kann das denn jetzt noch was werden? Dann kamen aber die anderen Grand Blue Fantasy Spiele, wie halt zum Beispiel dieses Versus, raus. Und dann war ich so, okay, die können ja doch was. Vielleicht wird das Rollenspiel doch auch ganz geil. Und ich muss jetzt sagen, es ist echt ganz nice. Es ist wirklich, es macht mir sehr, sehr, sehr viel Spaß. Also wie gesagt, die Story ist sehr kompakt und auch, wenn man sich vielleicht dran stört, dass man das Universum nicht so ganz kennt und am Anfang es so ein bisschen holprig ist, weil man so ist, so okay, kann mir jemand diese Leute mal vorstellen, kommt man sehr schnell rein. Die Story spielt sich wirklich sehr, sehr fluffig ab. Es ist grafisch tatsächlich ein absoluter Schmackofatz, wenn man auf diesen leichten Cell-Shading-Look und generell diese Grand Fantasy-Look steht. Es sieht wirklich fantastisch aus. Es lief auf ich spiele es auf der PlayStation 5, da läuft es super. Ich habe ein bisschen was von Leuten gelesen, die es auf der Windows-Variante noch nicht so großartig fanden, wegen fehlenden Anpassungsoptionen. Dazu kann ich aber nichts sagen, weil ich es nicht gespielt habe darauf. Bei PlayStation 5 läuft es auf jeden Fall super. Was auch cool ist, was mir ein bisschen gefehlt hat, jetzt im Singleplayer in der Hauptgeschichte war, dass man da geht dieses mit diesem 4 Leute Multiplayer nicht. Also du kannst Leute nicht einladen, sondern das geht nur in Nebenmissionen, von denen es aber wirklich in Hülle und Fülle gibt und die auch immer schwieriger werden und man sich echt ein bisschen anstrengen muss und auch wissen muss, was man da tut, später raus. Und es macht auch sehr, sehr viel Spaß und funktioniert auch fluffig und funktioniert auch mit Randos relativ fluffig. Ich habe jetzt keine super schweren Bosse probiert, aber da, wo ich es probiert habe, hat es wirklich wunderbar geklappt. Es ist smooth, man hat viele, wie nennt man das, Modifikationsoptionen bei den einzelnen Charakteren. Es gibt ein unheimlich riesiges Roster, weil, wie gesagt, das Spiel gibt es schon seit 10 Jahren, es ist ein Gacha-Game, was will man ziehen oder will man Charaktere ziehen. Ist auch ein guter Weg, natürlich Geld zu machen. Die kann man freischalten nach und nach. Was da aber auch cool ist, dass die sofort auf das Level deiner Party dann gezogen werden und man sie sich sofort dann so anpassen kann. Das geht aber nur über so Tickets. Was auch toll ist, ist, dass man immer Zugriff auf so ein Glossar hat, wenn man gewisse Begriffe nicht kennt. Ich weiß gar nicht, irgendein anderes Spiel hatte das jetzt auch gemacht. War das sogar Final Fantasy 16?
Star Ocean
hat es auch, genau, ja. Und das ist auch immer cool, um in diese Geschichten reinzukommen, weißt du, dass man immer nachschlagen kann, weil, ich meine, wir leben in einer Zeit, da wird die Aufmerksamkeitsspanne immer kürzer. Danke TikTok und Instagram. Und ich muss auch zugeben, ich spiele so viele Sachen und dann hier mal Steam Deck, da mal Steam Deck und dann wird man immer wieder aus der Geschichte rausgekommen. Ich habe auch so ein bisschen das Problem wie Kevin, ne, mich immer auf diese Sachen einzulassen und dann immer direkt wieder was nachschlagen zu können und so. Ich finde es super. Ne? Einfach einen kurzen Artikel, hey, was war das nochmal und welche Beziehungen haben sie dazu? Oder weiß ich das überhaupt schon? Muss ich mich schlecht fühlen, dass ich das Spiel wieder halb vergessen habe? Oder das fand ich auf jeden Fall super.
Ich will da einhaken. Ich finde mich auch ziemlich cool, dass man zu jedem Charakter sich die Vorgeschichten und Nebengeschichten auch anhören kann und dafür aber auch belohnt wird vom Spiel, wenn man das macht. Das fand ich war ein sehr cooles Prinzip, weil die Geschichten dann eben auch, die sind auch vertont und werden dann mit Bildern dargestellt und das dauert dann vielleicht 2-3 Minuten.
Das ist genau das,
wenn man sich das durchliest. Das
ist genau das, was ich meine mit dieser Vorgeschichte und den Seitengeschichten. Wie haben die sich kennengelernt und was ist das für eine Person? Dass man dafür immer, dass man dieses Bild, das, ich weiß gar nicht, ich fand das irgendwie, es ist so naheliegend eigentlich, ne? Okay, du hast eine Geschichte in einem Riesenuniversum. Es ist eigentlich relativ leicht zu verstehen, bevor wir jetzt nochmal die Leute, die die Geschichte sowieso schon kennen, dazu zwingen, die ganze Geschichte nochmal durchzuspielen, weil natürlich ist der Hauptmarkt erstmal Japan und es gibt auch Verbindungen, natürlich, wie man Tickets einlösen kann und so, und das Spiel hat auch in Japan, glaube ich, wegen der Verbindung zu dem Handygame auch schon, also es hat jetzt insgesamt schon über 1 Million Copies innerhalb von 2 Wochen verkauft,
krass,
was echt cool ist. Aber da zahlt Games auch den Dreh raus, das muss man einfach sagen. Die tun
auch, ich finde auch gut, dass sie dieses System mit den Tickets gemacht haben, aber man sich tatsächlich auch aussuchen kann, welche Charaktere man freischaltet.
Genau.
Also, dass es kein Random-Gacha-System ist, weil ich habe zum Beispiel auch, ich habe das Spiel auf dem Handy auch gespielt. Ich bin damals, habe mit VPN mich in den japanischen App-Store eingeloggt.
Ey, Phil.
Und das runtergeladen. Das
wusste ich ja gar nicht.
Ja. Und da hatte ich dann zum Beispiel auch gleich mit dem ersten Ticket meinen Lieblingscharakter quasi geholt. Und ja.
Hast du, ich habe zum Beispiel sofort Charlotte, mein Main in Granblue Versus, habe ich auch mir dann sofort bei Reeling reingeholt und in die Party geworfen. Ich finde sie ja super cute, dieses kleine Mädchen mit dem Riesenschwert und dem Krönchen auf dem Kopf. Also ich habe unheimlich viel Spaß dran. Und was cool ist, ist tatsächlich, dass nachdem man die Hauptstory durch hat, eigentlich das Spiel sich noch mal komplett öffnet mit seinen ganzen Nebenmissionen. Also eigentlich geht das Spiel erst da so richtig los, wenn man jetzt sagt, okay, ich will dieses Koop-Ding machen, ich will möglichst harte Gegner mit vielen Modifiern machen. Ich würde es nicht als Live-Service-Game bezeichnen, aber wenn Leute Spaß dran haben an einer Challenge und knackiges Action-Gameplay, da hast du was. Wenn du einfach nur Bock hast, eine 20 Stunden gute Anime, also gute, grundhafte Anime-Story durchzuspielen mit knackigem Gameplay, die gut aussieht, die Spaß macht, die wunderbar vertont ist, dann ist man da auch richtig. Also ich finde es so cool, dass es so viel zu bieten hat. Es ist aber kein Open-World-Spiel, das muss man vielleicht noch dazu sagen. Man hat immer so, wie gesagt, die Welt des Spiels in so Welten mit unterschiedlichen Inseln und die haben alle so ein Hauptquartier, in dem man sich dann frei bewegt zwischen den Missionen und auch Nebenmissionen auswählen kann und so, wo man dann sofort hintransportiert wird. Fliegt man dann eigentlich immer mit dem Luftschiff so ein bisschen los. Das dachte ich zuerst, würde mich stören, tut's aber überhaupt nicht. Und es gibt so viele kleine Quality, jetzt wenn ich drüber nachdenke, Live-Quality, Veränderungen. Zum Beispiel, wenn du eine Nebenquest fertig hast, kannst du aus dem Questmenü sofort auswählen, dass du dahin transportiert wirst, wo die Person stand. Und dann sofort deine Quest abgeben kannst, ohne irgendwie jetzt durch die Stadt eiern zu müssen und sowas. Das finde ich alles super schön, super knackig und macht mir sehr, sehr viel Spaß. Ich glaube, das Einzige, was ich bemäkeln würde, wäre wahrscheinlich, dass die Story ein bisschen generisch ist. Es fühlt sich fast noch mal so ein bisschen wie eine Nacherzählung des Anfangs von dem Handygame an, also von der Story mit, sie wird entführt, er muss sie wieder retten, was hat es mit dieser Organisation auf sich, was machen sie mit ihren Fähigkeiten?
Ja, aber wahrscheinlich auch, um viele Leute abzuholen.
Ja, natürlich. Aber
also viele werden ja das erste Mal jetzt in Berührung kommen mit Granblue und ich finde, da macht das Spiel schon sehr gut. Also ich bin jetzt gerade in Chapter 7, also irgendwo in der Mitte wahrscheinlich.
Und bisher finde ich, wird die Story super erzählt. Also
sie ist super vertont. Ich finde die Bosskämpfe hervorragend. Ich miss vor allem dieses Eisbiest sehr gut. Es ist in Erinnerung geblieben. Ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst, als du auf dieser Eiswelt bist. Weil es so eine komische Mischung aus Action-RPG, aber es hat auch so MMORPG-Elemente, dieser Kampf. Weißt du, mit den Linien, wo es langfliegt, versteckt dich mit den Charakteren hinter dem.
So ein bisschen Bullet-Hell-mäßig auch, ne? Ja. Also, dass du halt genau weißt, wo musst du sein. Also, es hatte auch stimmt. Ich habe viel an Final Fantasy XIV gedacht, wenn man so die Bosskämpfe hat, so mit den Linien, wo gehen die Angriffe hin und.
Und die Kämpfe an sich auch ein bisschen Final Fantasy 16 tatsächlich in seinen sehr guten Momenten. Also, es klatscht halt einfach. Ich finde wunderschön, du kannst auch tatsächlich jeden dieser Charaktere steuern. Es muss halt immer nur der Hauptcharakter mit, oder eine Hauptcharakterin, das darf man ja auswählen am Anfang, muss mit in der Party sein. Aber ansonsten kann man frei auswählen, wen man gerade steuert. Das heißt, da kann man, hat man auch quasi, ich weiß jetzt nicht, wie viele Charaktere es im Endeffekt, ich habe noch nicht alle freigeschaltet, Schande auf mein Haupt.
Das wird so rund 20 sein. Ich weiß es auch nicht. Aber
man kann auf jeden Fall echt eine ganze Menge machen. Man kann sich wirklich die Zähne dran ausbeißen. Ich finde es einen guten Schwierigkeitsgrad. Also wenn man nicht aufpasst, kriegt man auch schon mal gerne eine links und rechts. Also, aber es ist auch nicht bretthart. Das kann man sich dann in diesen Nebenmissionen abholen, wenn man sich richtig mal den Allerwertesten versohlen möchte. Und es ist nie unfair. Also auch zum Beispiel diese Gegnersteine, die dann rumstehen, ne? Wo du dann immer, wenn du dann in dieser Welt, Missionswelt bist, dann kannst du ja auch diese gefallenen Gegner nochmal wieder beschwören und hast so Challenges. Die sind dann schon sehr knackig, fand ich an vielen Stellen. Ich habe das Gefühl, es ist einfach, kein Action-RPG-Fan kann viel falsch machen, wenn er sich dieses Spiel holt, um ehrlich zu sein. Es ist einfach, es ist rund. Es sieht schön aus, es spielt sich knackig, hat einen fantastischen Soundtrack. Es tut nicht weh, es zu spielen. Also wirklich im Sinne von dem Zeitinvestment, was man da tut. Ist es aber auch nicht zu kurz, um jetzt zu sagen, okay, nee, das bezahle ich nicht dafür. Weil wenn man möchte, kann man da echt drin Zeit versenken. Ich habe schon Leute gesehen, die haben schon über 200 Stunden da drin. mit diesen ganzen Nebenmissionen und allem Möglichen. Es ist einfach herrlich. Also wir sind ja eigentlich ein Podcast für Leute, die dem Anime- und Manga-Genre im Medienelement ja eigentlich auch irgendwie nahestehen. Und ganz ehrlich, wenn ihr das euch nicht kauft, was ist los mit euch? Ja? Nein.
So ist es. Was wäre deine abschließende Wertung?
Ich glaube, ich würde würd eine 8 geben.
Fühlt sich für mich bisher auch nach einer 8 an, soweit wie ich es gespielt habe. Mir fehlt ja noch der ganze Endcontent. Kram.
Ja, ich freue mich auf deinen Invite. Dann komme ich mit meiner kleinen Charlotte, wie ich sie auch nenne, liebevoll Kampfmöhre. Nein, aber es ist wirklich, also es fehlt halt für die letzten zwei Punkte dann natürlich so ein bisschen die Innovation und so das letzte Sahnehäubchen, finde ich. Aber ganz ehrlich, bisher einfach nur Spaß. Nur Spaß. Und es, wie gesagt, es tut einfach nicht weh. In einer Zeit, in der so viel wehtut, tut das auf gar keinen Fall.
Ja, schön. War doch eine sehr wohlsommige Folge.
Finde ich auch.
Glaube ich, die erste Folge, wo alle Spiele ganz gut weggekommen sind.
Ja, oder?
Wenn ich jetzt so drüber nachdenke. Das ist doch schön für die dritte Folge. Drei gute Spiele. Haben wir großartig gemacht.
Haben die EntwicklerInnen großartig gemacht. Und auch vielen Dank für die Bereitstellung der Codes.
Ja, wir bedanken uns herzlich, auch im Namen von Kevin, der schon los musste. Ich hatte auch viel Spaß mit der Aufnahme. Habe mich gefreut, dass ihr beide mich hier auch so schön unterstützt habt.
Unterbrochen meinst du? Da bin ich nämlich großartig drin. Entschuldigung nochmal. Ich versuche besser, mich zu kontrollieren.
Ach, wir machen das ja alles semi-professionell und aus Spaß.
Spaß, stimmt.
Und das soll ja an oberster Stelle für alle stehen. Gut.
Danke.
Verabschieden wir uns an dieser Stelle und ich freue mich jetzt schon auf Folge 4.
Ich mich auch.
Was uns da so für Titel erwarten werden.
Es ist einfach viel zu viel guter Kram rausgekommen, ne?
Ja. Johannes, machst du es gut und an alle, die zuhören, auf Wiedersehen.
Tschüss.